der das so miterleben darf und auch am Livestream hier einfach teilhaben zu dürfen. Ich finde es ein mega Vorrecht und freue mich natürlich auch über jeden, der hier vor Ort ist, weil es einfach schöner ist, wenn man ein paar Gesichter noch vor sich hat, wobei die Mitarbeiter immer treu da sind. Das ist wirklich Hammer. Ja, wer uns so ein bisschen verfolgt, ein Follower ist, unserer Predigten, der kriegt mit, dass wir im ersten Petrusbrief unterwegs sind, seit einiger Zeit, und in der letzten Einheit, da ging es darum, Vergeltung loslassen und Segen festhalten. Und es ist ein Punkt, wo ich recht viel Resonanz bekommen habe, dass viele Leute ermutigt wurden, und es hat mich so gefreut. Und ich hoffe, dass wir auch mit dem heutigen Thema, das dann etwas schwieriger ist, an dem Punkt genauso viel Segen auch mitnehmen dürfen. Wenn man so einen Brief durchgeht, dann kommt man einfach unweigerlich an jedem Thema vorbei. Und ich habe mir heute Gedanken gemacht, wie weit wir kommen, und habe es eher dann ein bisschen abgekürzt, weil das nächste Mal eine der spannendsten Themen kommt, die so im Neuen Testament stehen. Ich dachte, ich tue es nicht auslassen. Wir nehmen uns die Zeit. Ist natürlich auch schwierig. Aber heute ist der Einstieg auch schon nicht ganz so einfach. Ja, Petrus ist jemand, der einfach auch kein Blatt vor den Mund nimmt und hier Dinge aufnimmt, die uns manchmal auch ein bisschen zu kauen geben. In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 13 mache ich dann weiter unter dem Thema das Leiden der Gerechten. Und ich glaube, an der Stelle gibt es sehr viele Theologien. Und mir ist nur eins wichtig, dass wir immer in die Bibel hineinschauen. Was sagt uns hier Gottes Wort? Und ich denke, dass das enorm hilfreich ist, wenn wir uns daran orientieren. Und Petrus sagt da ganz einfach, und wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Niemand natürlich, oder? Also wenn du das Gute tust, wer sollte gegen das Gute irgendetwas haben? Doch niemand. Wem sollte da schon etwas passieren? Gutes will doch jeder. Und wenn wir dann mal so ein bisschen nachdenken, ja, aber was heißt denn dann Gutes? Man muss ja über alles immer philosophieren. Und dann sehen wir im zweiten Gedanken Gerechtigkeit. USA, Black Lives Matter. Menschen sind für etwas Gutes, für Gerechtigkeit auf die Straße gegangen und haben gelitten. Oder ganz einfach auch, dass man sich gegen Abtreibung äußert, weil man nicht möchte, dass Leben im Bauch einer Mutter getötet wird. Da gibt's mega Aufstände. Ich sage, ich setze mich für was Gutes ein. Das können andere ganz anders sehen. Menschen, die sich fürs Evangelium einsetzen, die frohe Botschaft verkündigen, sagen, wir möchten Frieden halten. Die kommen ins Gefängnis. Die werden gefoltert. Hat Petrus also doch recht? Oder nicht? Wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Er stellt hier eine Frage. Und er kennt es. Er weiß, dass man sich fürs Gute einsetzen kann und dafür Leid, sogar Not und Entbehrung ernten kann. Wenn wir predigen, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, dieser Exklusivanspruch, den Jesus von sich selber aber sagt, den wir nicht erfinden, sondern wo er sagt, du, ich bin es. Wenn du Gott als Vater erleben möchtest, dann gibt es nur mich. Nur mich. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann erschafft Gott den Menschen als Mann und als Frau und sonst nichts mehr. Ist so. Da haben Leute Probleme. Und wenn man für sowas aufsteht, wird es nicht einfach werden. Christen hatten an der Stelle von Anfang an immer eine klare Position, weil Christen sich an dem Wort Gottes orientieren. Und die Tatsache bleibt trotzdem, dass Gott ein Auge auf die Gerechten gerichtet haben, was nicht heißt, dass sie keine Not und kein Leid und keine Entbehrung erfahren werden. Ganz offensichtlich. Und dann sagt er hier in 1. Petrus 3, dann in Vers 14 und 15, Und ich habe es genannt, die Zeiten ändern sich. Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Also, wie ist der denn drauf? Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen. Und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Mit deinem ganzen Leben dafür einzustehen. Ich finde, es ist schon hart, was hier steht. Das ist nicht so einfach. Wenn du vielleicht gerade leidest, obwohl du Gutes tust, dann denkst du doch, hey, das ist nicht gut, Herr. Siehst du das nicht? Kannst du das nicht ändern? Aber in diesem Fall gibt es kein gesegneteres und ich sage auch noch nicht mal ein glücklicheres laut Petrus Leben, als das, dass du da führst, für Jesus. Ganz klar den Mund auftun. Und ich kann dir sagen, es gibt vielleicht ein ruhigeres Leben, aber kein besseres. Weil an der Seite Jesu wird es lohnenswert. Das ist das lohnenswerteste Leben. Und wenn wir so in den Sport reinschauen, wir sehen das in verschiedenen Bereichen. Wer ist ein guter Sportler in unseren Augen, so in Gesellschaft? Ich weiß nicht, was in deinen Augen so das Favorite ist an Sport, aber was ist ein guter Sportler? Der alles gibt. Also ich zum Beispiel gucke gerne Fußball. Und wenn du dann so Mannschaftssportarten anguckst und du hast das Gefühl, zwei oder drei haben heute keine Lust, dann stört mich das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dann denkst du, hey, warum läuft der nicht? Warum hat er heute keine Lust? Ja, dann soll er es doch sagen, lass einen anderen ran. Aber der alles gibt, der wird doch bejubelt, oder? Da stehen wir auf, der kriegt die extra Fahne, der kriegt den extra und was auch immer man dann in der Sportart so macht. Ja, die einen werfen ja das Bier durch die Gegend und die anderen krölen und keine Ahnung. Machen mit der Rasseln oder tröten in die Vuvuzela oder machen Hallo und keine Ahnung, alles Mögliche. Aber der alles gibt, der wird doch angefeuert, oder? Und wenn du zu den geschätzten Christen Gottes gehörst, wirst du an der Stelle auch alles geben. Alles, was du kannst. Du kommst nicht ins christliche Spielfeld und verbreitest, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust. Sondern du sagst, für Jesus will ich alles geben. Und Sportler gehen bis an den Bereich, wo es weh tut. Stimmt's? Also kann ja mal ein Marathonläufer fragen, wie er sich danach fühlt. Oder gar ein Triathlonläufer. Oder so nach einer WM, wenn man mit einer Platzwunde am Kopf vom Platz läuft, ob es einem da so wohnzimmermäßig geht. Nee, da hat man einfach alles gegeben. Und das kann auch im Reich Gottes sein, dass man sich einsetzt für Jesus, bis es weh tut, bis man es spürt. Und das heißt nicht, dass Gottes Augen sich von dir abgewandt haben. Nein, wenn du bereit bist und realisierst, dass dein Leben erst da Sinn macht, wo du an der Seite Jesu, unter seinem Joch, gemeinsam mit ihm, Seite an Seite gehst, dann werden dir zwei Dinge ganz klar. Du brauchst dich vor nichts anderem zu fürchten, weil Jesus an deiner Seite ist. Und du darfst in deinem Herzen deinen Herrn und Heiland Jesus heilig halten. Heilig halten. Was heißt es? Fürchte dich nicht, ist ein ganz wichtiger Satz, den wir im Neuen Testament oft hören. Und ich glaube, auch heute Morgen möchte es Gott uns immer wieder zusprechen. Diese Furcht soll nicht dein Herz ergreifen. Wir sollen uns nicht fürchten. Weil der Teufel ist der Vater der Lüge und der Angst verbreiten möchte. Und genau dagegen spricht Jesus zu dir, fürchte dich nicht. Wenn du in deinem Herzen jetzt Angst hast, wenn dir vielleicht Tränen in die Augen schießen, weil du nicht weißt, wie es weitergeht, halte dich an Jesus fest. Stell dich unter sein Joch und sag, hey Jesus, ich will dir ganz nah sein. Und auch wenn es mal weh tut, ich bleib an dir. Der Teufel darf mich nicht aus der Bahn werfen. Matthäus 10, Vers 26, da spricht das Jesus mitten so in diese Aussendungsrede rein. Wenn ihr das mal zu Hause lesen wollt, könnt ihr das machen. Da sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die euch drohen. Da spricht er so seine Jünger an, die rausgehen sollen, ja, sein Evangelium weitergeben sollen. Und er sagt zu denen, fürchtet euch nicht vor denen, die euch drohen, die euch vielleicht mit dem Besen davonjagen oder mit dem Wellholz verfolgen oder wie auch immer man sich da Bilder machen möchte. Offenbarung 14, Vers 7 sagt es noch viel krasser. Laut rief hier die Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn jetzt wird er Gericht halten. Betet ihn an, der alles geschaffen hat, den Himmel, die Erde, das Meer und die Wasserquellen und der, dem wir gerade Lob gezollt haben, zu dem wir gegangen sagen, Herr, wir loben dich, wir danken dir. Zudem, und ich finde es Hammer, wie Marion heute Morgen genau diese Dinge aufgegriffen hat, uns schon die Möglichkeit im Vorfeld gegeben hat, da einzustimmen, was er vorbereitet hat für dich und für mich heute Morgen. Mich hat es sehr bewegt. Und gerade in diese Zeit und die Situation der maximalen Angst spricht hier diese Stimme hinein, die Verfolgung in die Endzeit, in die Zornesschalen, die Trompeten, da hinein spricht Gott zu dir, hab keine Angst. In der maximalen Tyrannei, Verfolgung, Zerstörung darfst du Frieden haben. Hey, ich glaube, ich kann es heute noch nicht begreifen, aber ich weiß eins, ich will mich an Gottes Wort festhalten, wenn das mich umschlingen will. Hab keine Angst. Und der Teufel benutzt das Böse immer, um uns Angst zu machen. Und das kommt auf. Und wenn in mir Angst aufsteigt, ich sage euch auch, da werde ich irrational. Da werden Dinge in mir groß, die werden immer größer. Und es wird dann schwierig, einen klaren Kopf zu behalten. Und davor warnt uns Petrus. Der sagt, behalte den klaren Kopf, halt die Priorität, bleib auf Kurs mit Jesus. Wenn die Welt dir Böses tut, weil du Christ bist, dann tu weiter Gutes. Fang nicht an mit Auge im Auge oder Zahn um Zahn. Bleib in meinem neuen Bund. Geh nicht raus aus dem Bund der Gnade, der dich gerecht gemacht hat. Geh nicht in den Bund der Selbstgerechtigkeit, dem, wo du dir dein Heil verdienen willst. Und wisst ihr, deshalb habe ich so beschrieben, Zeiten können sich ändern. Es werden Veränderungen kommen. Nicht nur Corona, auch ganz andere. Und es ist, wenn uns das mal bewusst wird, so unsere Geschwister, die heute unter uns hergeflohen sind, hier haben wir auch Leute sitzen, aus dem Iran, aus Irak. Bevor diese Zeit der Flüchtlingswelle kam, da waren das vielleicht ganz normale Ärzte, Busfahrer, Nachbarn, vielleicht sogar Christen, die in den Gottesdienst gegangen sind. Und von heute auf morgen sagt einer, entweder du gehst zum Islam oder du musst hier verschwinden. Und was machst du dann als Familienvater mit deinen Kindern? Wo gehst du denn hin? Ja, wo soll ich denn hingehen? Was hätte ich denn gemacht? Und egal, wo du hinkommst, keiner möchte dich. Ich bin mir sicher, tief sicher, wir können uns das als Christen gar nicht leisten, wenn wir das Evangelium ernst nehmen. Ich muss euch sagen, ich mache keine Politik von der Kanzel, das möchte ich nicht. Aber ich bin sehr dankbar gewesen für unsere Bundeskanzlerin Merkel, die einfach mal gesagt hat, wir schaffen das schon. Über das wurde so viel gelästert und auch zornig gewütet. Aber ich bin überzeugt, es war die Stimme für unser Volk, die geistlicher gesprochen hat als viele Christen. Und nicht, weil wir uns auf die Schulter klopfen, weil wir es schaffen, sondern weil wir unter das Joch stellen und sagen, Herr, mit deiner Kraft wollen wir das schaffen. Wir sind an der Stelle, wenn wir alle ehrlich sind, nicht ans Äußerste gegangen eines Sportlers. Das sind wir sicherlich nicht. Weil für uns hat sich nicht so viel geändert, wie wir alle befürchtet haben. Und ich muss sagen, für mich war es auch ungewohnt. Ich wusste es auch nicht gleich einzusortieren für mich. Aber im Gebet, im Wort Gottes lesen, hat Gott zu mir gesagt, Alexander, Gemeinschaft, ein Miteinander, dafür habe ich euch berufen. Und in mein Herz ist es gefallen. Und ich möchte und ich hoffe, dass ich immer daran festhalte. Wie sieht es mit uns, bei uns aus? Also wenn wir mal und knapp 100 Jahre zurückdenken, war auch in Deutschland ein großer Umbruch, 1933. Ich habe so manche Dinge gelesen über diese Zeit und es waren dorthin bis zu Juden, die sich in Deutschland und Österreich als wirklich sicher empfunden hatten. Die hatten keine Angst. Die haben gedacht, uns kann nichts passieren, wenn wir diesen, einer der bekanntesten Schriftsteller, Stefan Zweig, lesen. In Österreich hat er damals gelebt. Statistisch gesehen waren seine Bücher, zumindest wenn man auf Wikipedia mal guckt, in einer Statistik die meist übersetzten Bücher weltweit, also der frischen, jungen Literatur. Der war sich wirklich sicher. Und dann steht sowas auf. Was möchte ich damit sagen? Zeiten können sich ganz schnell ändern. Und Petrus möchte uns im Wort Gottes darauf vorbereiten, dass wir an ihm festhalten. Dass wir dieses "Fürchtet euch nicht" tief in unser Herz hineinlassen. Denn echte Christen werden zuerst anfangen leiden. Die sich überall irgendwie doch noch anpassen und sagen, ach, man muss das auch nicht so heiß essen, wie es gekocht wird, wird es nicht so schnell treffen. Aber wenn du ganze Sache machst, 100% wie ein Sportler im Reich Gottes dranbleibst, dann bist du mit dabei. Und solche Zeiten müssen wir uns bewähren. Petrus selber hat solche Erfahrungen gemacht, finde ich, von extremer Herausforderung. Und ich habe gedacht, eine Geschichte möchte ich unbedingt mit uns noch anschauen. Da heißt es, die Jünger waren mit Jesus in voller Montur, wirklich alles gegeben, die besten Sportler, 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder, 5 Brote, 2 Fische. Und die haben, ich sag mal, einen echten Marathon gelaufen, riesen Erfolg gehabt, dass sie so viele Leute mit so ein bisschen Essen satt kriegen. Also ich glaube, wenn ich so einen Tag erlebe, dann schwebe ich auch auf Folge 7. Und dann heißt es in Matthäus 14, 22, gleich darauf drängte Jesus. Er hat nicht gesagt, also wenn ihr wollt, fahrt mal über den See, aber passt da auf, ja, es könnte schwierig werden. Nein, der hat ihn ins Boot geschoben und gesagt, los, geht rein, steigt rein, geht ans andere Ufer, fahrt vor, ich bleibe noch kurz zurück, die Leute zu verabschieden, fahrt ihr schon vor. Er drängte sie, steht hier. Und dann sind sie auf dem See. Er hat sie in den Sturm reingeschickt. Also wenn wir Jesus kennen, dann wissen wir, dass Jesus wusste, dass ein Sturm kommt. Also ich bin mir ganz sicher, dass er wusste, dass ein Sturm kommt. Der wusste ganz andere Sachen, die kommen, als sowas. Und er schickt sie da rein. Und dann kommt es und die sind fast am Untergehen und sind am Verzweifeln. Und dann denkt man, ja, Jesus kommt. Wird es für die Jünger besser? Nein. Zu dem doofen Sturm kommt auch ein Gespenst noch an. Also ich finde es völlig Mist. Da hat man schon den Hals voll und dann kommt auch noch Angst und Schrecken dazu. Und was sagt Jesus als erstes? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Warum? Weil er uns kennt. Weil er mich kennt. Weil er meine Angst kennt. Und das sagt er mir in den Alltag rein, weil er mich kennt. Der Alexander hat immer wieder Schiss. Und er spricht dir zu und mir zu. Fürchte dich nicht. Fürchte euch nicht. Sogleich redet Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht, ich. Hey, an Jesus Seite brauchst du keine Angst haben. Und Petrus, der hat ja wirklich viel falsch gemacht. Aber an der Stelle war er einfach genial. Er hätte auch sagen können, wie ein Petrus sagt, hey Jesus, wenn du bist, dann mach hier mal Ruhe. Mach mal das Wasser raus aus dem Boot, mach mich mal trocken, ich friere. Das sagt er nicht. Er sagt, wenn du's bist, dann ruf mich zu dir. Hey, wenn du's bist, Jesus, ruf mich. Kommt her, antwortet Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, Da merkte er, wie heftig der Sturm um ihn tobte. Er erschrak. Im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Petrus wollte nicht, dass die Probleme gleich wegkommen und erst einfacher zu Jesus zu kommen, sondern sein Ding war, wenn du es bist, Jesus, lass mich über die Probleme weglaufen. Und Jesus hat gesagt, komm. Er stieg aus und er ist auf dem Problem Jesus entgegengegangen. Wie lange? Bis was kam? Die Angst kam. Die Angst. Die Angst ist das Problem gewesen. Durch die Angst ist er dann untergegangen. Das hat ihn runtergezogen. Da wurden die Wellen größer als Jesus. Da war der Sturm das größere Problem als die Hilfe Jesu. Und ich muss sagen, da bin ich in guter Gesellschaft mit Petrus. Da muss ich täglich lernen zu wissen, dass wenn die Stürme toben, dass ich auf Jesus meinen Blick lasse. Ich weiß, die Probleme, die sind da und die sind heftig. Aber halte deinen Blick auf Jesus gerichtet. Wenn du auf ihn schaust, dann wirst du auf den Problemen gehen können. Sag doch zu Jesus, ruf du mich, wenn du es bist und er wird dir helfen. Wenn die Probleme nicht größer werden und Jesus immer kleiner wird, dann kannst du da drüber gehen. Und auch wenn sie maximal sind. Im Sommer hatten wir unser Ranger Camp am Start und wir haben ein Gelände, auf dem wir eine Freizeit mitten in Corona gemacht haben, zwar ohne Übernachtung, aber wir haben uns regelmäßig dann getroffen über 5 Tage. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ihr seht hier vorne so Hütten, eine Teamhütte, die schwarze, und hinten noch ein Haus. Und wir haben uns so richtig eingelebt. Uns ging es da richtig gut. Also wir haben uns wohlgefühlt, sind ja schon viele Jahre auf dem Gelände, aber so mit der Freizeit sind Mitarbeiter wie Kinder irgendwie angekommen, kann man sagen. Und wir kommen an, wir fühlen uns wohl und nach den Ferien starten die Ranger und ich war so auf dem Weg zum Gelände am Freitag und Dieter ruft mich an und sagt, Alexander, komm mal irgendwie schnell vorbei, da ist jemand, ich bin gleich da. Und dann stand da eine Truppe von Erwachsenen, die gefragt haben, was wir da machen, und wir standen als Ranger da und gesagt, was sie denn da machen. Interessanterweise waren sie die Besitzer von dem Gelände und wir hatten eine mündliche Absprache mit dem Pächter von dem Gelände. Ja, jetzt frage ich mal, wer sitzt jetzt am längeren Hebel? Also wir nicht. Wir waren zu der Zeit gut miteinander, die waren sehr freundlich zu uns. Aber danach kam schon ein großes Problem auf. Denn sie wussten nicht, dass wir dort waren. Und wir waren da mit 24 Kindern und Leitern dort. Schon ein Unterschied, ja, wenn du mal heimkommst und da ist Tohu Wabohu. Also vielleicht mag das im Orient irgendwo mal normal sein, aber in Deutschland geht sowas nicht. Und die Sache ist dann leicht eskaliert, dass an der Stelle der Vertrag gekündigt wurde, dass wir die Hütten ja bis dann Ende Januar alle abbauen oder wegnehmen oder sie gehen dann dem nächsten Pächter über sind und wir als Leiter waren richtig am Schlucken. Sagt, Herr, das kann nicht wahr sein. Jetzt sind wir schon, glaube ich, seit 2014 dort auf dem Gelände und 2020 werden wir auf einmal weggeschickt. Und da haben wir uns erst eingelebt. Also wir waren immer ganz vorsichtig. Wir haben immer gedacht, da könnte ja ein Sturm kommen. Wir waren immer sehr vorsichtig. Und dann an dem Punkt, als wir wirklich ankommen, da kam dann Bomb. Die Pächter, die es uns überlassen haben zur Nutzung, sind Christen und haben uns empfohlen, lasst doch den Herrn wirken. Im ersten Moment denkt man, ja, das ist immer so einfach gesagt, aber wie soll man es machen? Und ich muss sagen, es hat mich schon sehr, sehr bewegt innerlich. Ich habe mit Gott gehadert und gesagt, hätte ich mich nicht eingelassen über dieser Mist-Miet-Geschichte und sowas, wenn es einem nicht gehört, man soll sich in niemanden verlieben, den man nicht auch heiraten kann. Und also das sind immer solche Geschichten, das liegt mir nicht. Ich habe mit Gott
geschumpfen.
Und dann haben wir es ihm übergeben und haben dann tatsächlich auch dann einen Brief geschrieben an die Besitzer, haben mal so unsere Position erklärt. Und nach 2,5, 3 Wochen oder sowas kam dann die Rückmeldung, wir können es uns vorstellen, an Sie auch zu verpachten. Und jetzt sind die ganzen Verhandlungen, Gespräche und Corona, wisst ihr ja, wie sowas ist, alles noch drüber gegangen. Und letzten Sonntagnachmittag haben wir uns, können wir nochmal weiterklicken, hier im Haus getroffen, an dem Tisch. Da war Thomas mit dabei und Dieter mit dabei und wir haben den Mietvertrag unterschreiben dürfen. Also Gott alle Ehre. Es ist natürlich eine Sache, da ist man dann ausgeliefert. Man kann einfach das Wasser nicht zum Tragen machen, das kann nur ein anderer. Und wir sind Gott wirklich dankbar, dass er sich da zu uns gestellt hat. Und wir erleben durften, auch mitten in den Problemen, bekommen wir von ihm Unterstützung. Er greift ein. Und es geht darum, dass wir nicht uns auf die Angst fokussieren. Es ist wichtig, dass wir Gott vertrauen. Jesus sagte nachher zu Petrus, da mitten in diesem Untergehen, vertraust du mir so wenig? Und ich musste sagen, Herr Jesus, den Satz hast du wahrscheinlich auch schon oft zu mir gesagt. Und ich möchte, dass mein Glaube größer wird und ich stärker bin da drin und er mir sagen kann, danke, dass du mir vertraust, Alexander. Da passieren meine Wunder. Wisst ihr, Kleinglaube ist kein kleiner Glaube. Ja, warum weiß ich das? Weil Kleinglaube kann nicht noch kleiner wie ein Senfkorn sein. Und ein Senfkorn reicht Jesus aus zu glauben. Kleinglaube ist ein falscher Glaube. Er ist ein Glaube, der auf das Problem schaut und nicht auf Jesus schaut. Das ist Kleinglaube. Hat nichts mit der Größe zu tun. Lasst uns Jesus vertrauen und nicht aufgeben. Sei ein Zeuge Jesu auch in schwierigen Zeiten. 1. Petrus 3, 15 bis 16. Da heißt es, sei immer bereit, jede Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben, denn dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben geführt haben. Das soll unser Ziel sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie gerne bist du ein Zeuge Jesu? Können wir eigentlich in 3 Minuten erklären, warum glaube ich an Jesus Christus? Kriegen wir das hin? Einem, der fragt, ja, warum glaubst du? Dass ich sagen kann, du, als ich die Botschaft von Jesus gehört habe und ich gemerkt habe, ich bin schuldig, aber es gibt einen Ausweg. Ich kann meine Sünde loswerden, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich kann sie ihm geben. Da habe ich gesagt, das will ich auch tun. Und dann habe ich gebetet und ich habe einfach Jesus meine Schuld, meine Sünde gegeben. Ich habe gesagt, er soll Herr in meinem Leben werden. Und ich kann dir nur sagen, meine Sünde ging weg. Er hat sie mir weggenommen und ich habe mich so frei gefühlt, so entlastet. Ich wusste von einem Mal zum anderen, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dem lebendigen Gott. Das hat mich total geflasht und diese Botschaft möchte ich dir sagen. Wenn du das möchtest, mach es auch. Es ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Ich weiß nicht, ob das 3 Minuten dauert. Aber so ein Zeugnis dem anderen zu sagen, warum glaubst du an Jesus Christus, sollten wir können. Und zweitens heißt es hier, ein reines Gewissen zu haben. Hast du in deinem Herzen ein reines Gewissen? Weißt du, Christsein ist keine Show. Wirkliches Christsein geht nicht um Religion, es geht um Beziehung zu Jesus. Wenn der Geist Gottes in deinem Herzen sagt, hey, hier stimmt was nicht in deinem Leben und vielleicht weiß es auch nur du, dann mach heute ein Ende. Lass es nicht zu, dass es dich quälen kann und vielleicht dein ganzes Zeugnis über Jesus, wenn es rauskommt, zunichte macht. Das wäre doch tragisch. Es ist doch besser, wenn Gott es so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. Dieser Vers kann einem aufstoßen. Aber wenn du für das Gute leidest und du denkst, naja, Gott ist auch ein ganz schöner Sadist. Der schaut da von oben zu, ich kann hier leiden und er freut sich dran. Kann ich dir sagen, Gott freut sich nicht an den Leiden von uns Menschen. Nicht. Und Gott hat sich auch nicht ergossen an dem Leiden seines Sohnes am Kreuz. Überhaupt nicht. Ich kann mir eher vorstellen, wenn das Gott überhaupt kann, dass er an der Stelle die Augen verschlossen hat, weil er so gelitten hat mit Jesus. Und er leidet auch mit dir. Und du sagst schon, ja, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das dann zu? Weil Gott einen Plan hat, uns Menschen durch das Leid hindurch in sein ewiges Reich zu führen. Warum will Gott Leid? Letzten Endes muss ich euch sagen, ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht erklären, weil das ist zu vielschichtig. Da hängt zu viel dran. Und wenn wir allein mal in das Buch Hiob hineinschauen, da geht es um den Teufel, da geht es um Hiob, da geht es um Gott. Dann kann man fragen, ja, warum kam dieses Leid nun? Ja, kam es darum, weil Gott sich mit dem Teufel gemessen hat, um letzten Endes zu beweisen, dass er doch recht hat? Ging es vielleicht um Hiob an der Stelle, dem er beibringen wollte, dass er Gott besser kennenlernt? Ging es bei diesem Leid um die Freunde, die da waren, denen Gott mal den Kopf waschen wollte, dass sie in ihren Vorstellungen zurechtgerückt werden? Um wen auch immer es in dieser Geschichte geht, ich weiß nicht, warum Gott Leid tut. Aber eines sehen wir am Schluss, es bringt uns an das Ziel, Gott näher zu kommen. Das bleibt. Und Gott benutzt es Leid vielleicht immer wieder auch uns in die richtige Position zu bringen. Wir sind nicht die Herrscher. Wir sind nicht die, die alles können. Aber wir sind die, für die Jesus alles gegeben hat. Und offensichtlich baut Gott auch in seinen Plan das Leid irgendwie ein. Und ich predige hier keine Leidenstheologie. Das will ich nicht. Sondern ich predige hier eine Glaubenstheologie, die durch das Leid hindurch trägt. Um das geht es hier. Und wenn wir in den Fußstapfen Jesu laufen, ans Kreuz oder zum Kreuz, dann wissen wir, dass der Weg nicht leicht ist. Eins möchte ich zum Schluss zusammenfassen. Zeiten ändern sich. Es kann jeden treffen, auch uns. Und wir sollten bereit sein, Veränderung anzunehmen und unseren Blick auf wen richten? Auf Jesus. Amen. Und uns nicht fürchten. Ihr seid dabei, ihr seid richtig spitze. Als zweites seid Zeuge in schwierigen Zeiten. Gerade da, wo wir einen Unterschied machen können, lasst uns festhalten an der Zusage, die Gott uns gegeben hat und immer zu jeder Zeit ganze Sache mit ihm zu machen. Amen.